Herzlich willkommen zur digitalen Einführung zu Der zerbrochene Krug. Mein Name ist Sonja Honold, ich bin Dramaturgieassistentin am ETA Hoffmann Theater. Heinrich von Kleists Lustspiel Der zerbrochene Krug ist ein Klassiker der deutschen Literatur. Er wird in Schulen gelesen, in der Universität thematisiert. Kleist ist ein Dichter, der bis heute fasziniert. Seine Texte sind sprachgewaltig und lassen sich nur schwer in ein literarisches Genre einordnen. Das Lustspiel Der zerbrochene Krug wurde von Kleist Anfang des 19. Jahrhunderts geschrieben, eine Zeit, in der deutlich wurde, dass in den Ordnungen des Staates kein Halt mehr für den Einzelnen zu finden ist. So schreibt es der Kleist-Biograf Günther Blamberger. Im fiktiven Ort Husum waltet Dorfrichter Adam über Rechtsstreite. Er ist in seiner Amtsstube aufzufinden, ramponiert und zugerichtet. Was ist mit euch geschehen, fragen wir uns und auch sein Schreiber Licht, der bald darauf die Stube betritt. Gerichtstag wird heute gehalten und noch dazu kommt Gerichtsrat Walter aus der Stadt, um die Kassen zu überprüfen und dem Gerichtstag beizuwohnen. Krug zertrümmern das Gesindel, poltert da plötzlich Frau Marthe Rull durch die Tür. Sie schleift ihre Tochter Efe mit und klagt ihren zukünftigen Schwiegersohn Ruprecht an, den Krug zerbrochen zu haben. Doch dieser sagt, das ist ein Dritter gewesen. Wir beobachten nun einen Richter, der mit gewaltiger Rhetorik und gewaltsamem Verfahren versucht, die Schuld auf Ruprecht oder den Dritten zu lenken. Ob dies jedoch der Flickenschuster Lebrecht oder der Teufel selbst sei, der die Schuld am zerbrochenen Krug trägt, ist Richter Adam herzlich egal. Denn er ist beschäftigt damit, nicht selbst zum Hauptverdächtigen zu werden. Ein virtuoser Lügner, der sich nicht zu schade ist, die Wahrheit auch auszuplappern. »Ich bin ein Schelm, wenn's nicht der Ruprecht war«, sagt Adam im Stück und findet so eine Formulierung, die die Zuverlässigkeit der Sprache selbst hinterfragt. Er steht heutigen real-fiktiven Antihelden wie Kevin Spacey als Francis Underwood in nichts nach. Wer bisher zu all dem schwieg, ist Efe. Sie hält sich zurück, verweigert zu sprechen und wird zum Schweigen gebracht. Wie wir erfahren werden, ist sie in einer Abhängigkeit zu Richter Adam gefangen, die es ihr nicht ermöglicht, über die Vergewaltigung zu sprechen. Diese Abhängigkeit begründet sich nicht zuletzt in einer Erzählung über Gesellschaftsschichten. Ein Richter, der sich zu eigenem Nutze macht, dass Efe Analphabetin ist. Dieses vermeintliche Defizit, dass der Dorfrichter einer Frau niederen Standes gegenübersteht, lässt sich verbinden mit Vorgängen, die besonders seit den letzten 5 Jahren vehement durch den Hashtag MeToo einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden. Durch ihn wurde unter anderem offensichtlich, wie gängig sexuelle Nötigung im Alltag und in Arbeitsstrukturen eingebaut ist, aber auch, wie schwer es Betroffene haben, die in der Abhängigkeit von machtvollen Männern wie etwa Harvey Weinstein sind, über deren Machtmissbrauch zu sprechen. Die sogenannten Sexskandale haben dabei herzlich wenig mit Sex zu tun, wie Margarete Stokowski anmerkt. Vielmehr geht es dabei um Macht. Sie schreibt, »Man muss Tätern das wegnehmen, was sie zu Tätern werden ließ. Nicht ihren Penis, sondern ihre Macht. Und Macht entsteht durch Zusammenarbeit. Kein Mensch kann das allein. Er braucht ein System aus mitwissenden und mitspielenden Menschen, die seine Übergriffe mitermöglichen, schönreden oder beschweigen. Und Opfer, die zu viel zu verlieren haben, wenn sie sprechen. Und so steht Efe einem Machtsystem entgegen, das von männerbündlerischer Zusammenarbeit geprägt ist. Die ein viel zu großes Interesse haben, ihr System zu schützen, als tatsächliches Unrecht aufzudecken. Welchen Boden also hat Efe, um die Gewalt, die er angetan wurde, vorzutragen? Er scheint nicht sehr fest zu sein. Ihr Bericht am Ende wird anhand von Flashbacks szenisch umgesetzt. Efe spielt ihre traumatische Erfahrung nach, nun aber nicht mehr alleine, sondern vor dem versammelten Gericht. Damit wird ihre Erzählung natürlich, wahr. Und damit zeigt die Inszenierung, was damals aktuell war und bis heute noch anhält. Welchen Halt hat der oder die Einzelne in den Ordnungen des Staates? Denn auch in unserer heutigen Zeit kommt es nur in den seltensten Fällen vor, dass Vergewaltiger tatsächlich verurteilt werden. Von etwa 100 Frauen, die vergewaltigt werden, erlebt nur etwa eine einzige eine Verurteilung. So äußert sich der Kriminologe Christian Pfeiffer in seiner Publikation im Jahr 2019. Das läge daran, dass 85% der Frauen die Vergewaltigung nicht zur Anzeige bringen. Folglich gibt es auch keine Verurteilung. Von den 15%, die übrig bleiben, werden letztendlich nur 7,5% der Täter verurteilt. Eine erschreckende Analyse. Durch verschiedene Gesetzesänderungen, wie etwa 1997 das Verbot der Vergewaltigung in der Ehe, 2016 dann das Sexualstrafrecht Nein heißt Nein und die MeToo-Bewegung, ist die Anzeigerate zwar gestiegen, aber die Verurteilungsrate nicht. Und so ist das böskomische Lustspiel leider eines, das uns vielmehr die Norm, in der wir leben, vor Augen führt, als eine Ausnahme. Aus Verzweiflung purzelnder Lacher aus der Kehle. Wir leben in einer Welt, in der Frauen, um ihre Anwaltskosten zu decken, eine Spendenaktion starten müssen, um ein Verfahren anstrengen zu können. So war es zumindest der Fall bei der Schauspielerin Jani Temple. Sie klagt den Regisseur Dieter Wedel an, der sich ein Team von 3 Staranwälten leisten kann, sie während eines Vorsprechens im Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. Letztes Jahr erhob die Staatsanwaltschaft München eine Anklage gegen ihn, wobei das Verfahren gegen ihn noch nicht abgeschlossen ist. Was allerdings dieser Fall deutlich zeigt, ist die strukturelle Ungleichheit vor Gericht. Mächtige Männer haben oft genug Geld und Mittel, gute AnwältInnen bezahlen zu können. Dorfrichter Adam benötigt dabei gar keine Anwälte. Er steht nicht einmal vor Gericht, sondern er führt es. Und er ist aufgrund seiner Position eingerichtet in ein System, das gar kein Interesse daran hat, dass Personen wie er in Verdacht geraten, Machtmissbrauch zu betreiben. Es kursieren immer wieder Gerüchte über gruseliges Verhalten von mächtigen Männern im Kulturbetrieb, im Sport, Journalismus oder der Wirtschaft. Und die Gerüchte werden Gerüchte bleiben, wenn die Situation für Opfer von Übergriffen so bleibt wie jetzt, schreibt Stokowski. Eve schweigt lange, aber das Schweigen der Beteiligten um den Richter herum ist dabei genauso erschütternd. Die Magd Liese weiß, was Richter Adam treibt, und auch Schreiber Licht kennt den Richter gut. Und solange diese Menschen befürchten müssen, ihre Arbeit zu verlieren, keine Karriere machen zu können, so lange werden auch die Täter geschützt. Es geht im zerbrochenen Krug auch darum, dass Frauen, die eine Vergewaltigung anzeigen, nicht nur mit teilweise opferbeschuldigendem Verhalten konfrontiert sind, sondern auch darum, ihre Ehre verteidigen zu müssen. Die Ehre der Frau ist mit ihrer Jungfräulichkeit verknüpft, mit ihrer Sexualität, und diese Ehre wurde Eve auf brutalste Weise genommen. Um ihre Unschuld zu beweisen, tritt Mutter Rull vor Gericht. Es ist verständlich, dass sie dabei den Falschen in Verdacht hat. Lange sträubt sie sich und auch die anderen Beteiligten zu begreifen, was den Zuschauenden schon längst klar ist, dass Richter Adam der wahre Täter ist. Dieses Verhalten bezeichnet die Psychologie als defensive Attribution, als ein gerechte Weltglaube. Es ist der Wunsch, dass in der Welt kein unbegreifliches Unrecht geschehen möge, so die Rechtswissenschaftlerin Ulrike Lempke. Oft kommt es deswegen dazu, dass Opfer beschuldigt werden. Sie hätten etwa einen zu kurzen Rock getragen oder hätten sich nicht deutlich genug gewehrt oder hätten sich eben abends doch heimlich mit dem Verlobten getroffen, weil er bald zum Militärdienst muss. So unterstellt es Marthe Rull ihrer Tochter Eve. Dass es Richter Adam war, der aufgrund seiner Position ein zu achtender Mann ist, das ist für alle nur schwer zu begreifen. Kleists Lustspiel erzählt von einem Fall sexualisierter Gewalt, von einem nicht funktionierenden Rechtssystem, das keine Hebel sieht oder sehen will, sich selbstkritisch zu hinterfragen, und seine Regelungen so auslegt, dass die, die Macht haben, von ihm auch beständig geschützt werden, wobei diese Macht zu Gewalt wird. Die Tragik dieses Lustspieles liegt in dem unlösbaren Problem, Eve Recht widerfahren zu lassen. Kleists Forderung, dem Einzelnen Gehör zu verschaffen, Halt zu geben, ist offensichtlich. Die Luft für derartige Täter ist auch heute noch nicht dünn genug geworden. Würden sie allesamt flüchten, wie es Richter Adam tut, würde sich das Patriarchat ganz von selbst abschaffen.